glaube, es könnte sich hier um eine sogenannte disruptive Technologie handeln. Also so etwas, was wirklich eine Veränderung bringt. Also wie die Erfindung vom Internet. Damit könnte man tatsächlich einen Großteil von Arteriosklerose ausrotten. Zumindest ist das die Perspektive. Hier gilt aber jetzt natürlich, wie für jedes andere Medikament auch, dass bei aller Euphorie über den Wirkmechanismus sich natürlich jetzt so ein Medikament in einer klinischen Prüfung beweisen muss und man dann sieht, nicht nur, ob das Cholesterin runtergeht, das wissen wir schon, sondern ob das tatsächlich dann auch Herzinfarkte, Schlaganfälle und Todesfälle verhindert.
Impuls. Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit. Wir sprechen mit Herzspezialisten und Herzpatienten locker und lehrreich über das zentrale Organ, unser Herz. Denn Ihre Gesundheit ist uns eine Herzensangelegenheit. Impuls. Impuls. Der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über Ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls. Jedes Jahr bekommen schätzungsweise fast 200.000 Menschen in Deutschland einen Herzinfarkt. Im Jahr 2020 sind laut deutschem Herzbericht rund 44.000 Menschen auch daran gestorben. Jetzt titelte eine Zeitung: Neuer Cholesterinkiller, die Spritze gegen den Herzinfarkt. Ist es wirklich so einfach? Darüber rede ich heute mit dem Fettstoffwechselexperten Professor Ulrich Laufs, der ja bereits in früheren Podcast-Folgen zum Thema Cholesterin wichtige Informationen geben konnte. Hallo Professor Laufs, ich begrüße Sie am Telefon.
Ich grüße Sie, hallo.
Professor Ulrich Laufs ist Direktor der Klinik und Poliklinik für Kardiologie am Universitätsklinikum Leipzig und ist dort unter anderem auch Chef der Lipidambulanz. Außerdem ist er Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Ja, Professor Laufs, der Herzinfarkt, der zählt seit vielen Jahren schon zu den 10 häufigsten Todesursachen. Und auch wenn tendenziell die sogenannte Mortalitätsrate beim akuten Herzinfarkt rückläufig ist, warum tut sich trotzdem anscheinend so wenig in diesem Bereich Herzinfarkt?
Wir sind deutlich besser geworden, was die interventionellen Möglichkeiten angeht. Wir haben aber zwei bleibende Probleme. Das eine Problem ist die sogenannte Prähospitalphase, also bevor tatsächlich die Patienten das Krankenhaus erreichen. Das betrifft insbesondere die Situation, dass wir zu viele Patienten haben, wo keine Herzdruckmassage stattfindet, also keine Laienreanimation, wo also diejenigen, die einen plötzlichen Herztod, einen Menschen, der umfällt, beobachten, nicht eine Druckmassage machen und wir dann vor der Herausforderung stehen in der Klinik, dass wir das Herz oft wieder gut repariert bekommen, wir dann aber neurologische Probleme haben, die dann für den Patienten das Überleben oder auch den Zustand, mit dem er überlebt, erheblich beeinträchtigen. Das zweite Problem ist die Vorbeugung. In dem Moment, wo ein Herzinfarkt auftritt, ist in Anführungsstrichen gesagt, das Kind ja schon in den Brunnen gefallen und man hat viele, viele Jahre versäumt, Risikofaktoren, Zigarettenrauchen, Bewegungsmangel, Bluthochdruck und das hohe Cholesterin suffizient zu behandeln. Und da müssen wir besser werden, ein Bewusstsein dafür zu schaffen.
Und genau, Sie haben ja schon auch in einem früheren Podcast erwähnt, es ist vor allem die Arteriosklerose als Hauptproblem für unsere Gefäße. Wie viel haben wir denn wirklich so insgesamt davon selbst in der Hand, damit sich solche Ablagerungen nicht bilden?
Ich gebe Ihnen mal eine provokante Antwort. Ich glaube, wir haben sehr viel oder fast alles selbst in der Hand. Es gibt zwei Kategorien von Risikofaktoren. Die einen, die wir durch unseren Lebensstil beeinflussen können, das haben wir in der Hand. Das Zigarettenrauchen und die Bewegung stehen da an erster Stelle. Und das zweite sind die großen Risikofaktoren Cholesterin und Bluthochdruck und auch der hohe Blutzucker. Und das ist inzwischen so, dass man das ganz einfach selber auch mit, es gehört im Prinzip aus meiner Sicht zur Allgemeinbildung, dass man weiß, wie der Blutdruck ist und dass das Cholesterin im Rahmen von Vorsorgeuntersuchungen bestimmt wird und gegebenenfalls auch nach Diabetes gefahndet wird.
Mhm. Es ist ja manchmal trotzdem schwierig, weil es ja heißt, man wäre dann selbst schuld am Herzinfarkt. Um das mal so abzuwägen, wie viel macht denn Veranlagung aus und wie viel wirklich unser Lebenswandel?
Also es ist selbstverständlich so, dass unsere genetische Prädisposition, das, was wir ererbt haben, eine ganz entscheidende Rolle spielt. Allerdings wird ein Großteil der genetischen Prädisposition über Phänotyp, wie man sagt, also über die Eigenschaften Blutdruck und über die Eigenschaft Fettstoffwechsel vermittelt. Es gibt dann darüber hinaus noch Faktoren, die zum Beispiel etwas mit der sogenannten Gefäßentzündung, der Inflammation zu tun haben. Da werden wir gerade besser, das zu messen. Aber ein Großteil des genetisch vermittelten Risikos schlägt sich eben auch über den Bluthochdruck und das Cholesterin wieder. Das heißt, definitiv ist man nicht schuld daran, aber man kann diese Dinge erkennen und heutzutage auch gut in den Griff bekommen.
Und da kommt jetzt zum Beispiel auch diese erwähnte Spritze vielleicht mit ins Spiel. Was macht denn diese Spritze so attraktiv, beziehungsweise vielleicht besser als bisher angebotene medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten?
Also es handelt sich hier bei dem diskutierten Medikament um einen Wirkstoff zur Senkung des Cholesterins, der auch über PCSK9 angreift, so wie bisher ja schon seit einigen Jahren auf dem Markt und in Verbreitung auch Medikamente sind, die man subkutan injiziert, die also auch Spritzen sind, die man alle 2 oder alle 4 Wochen injiziert und die einen sogenannten Antikörper gegen PCSK9 enthalten. Was jetzt neu ist, ist ein Medikament, was man zum Zeitpunkt 0 nach 3 Monaten und ab dieser Injektion nach dem 3. Monat nur alle 6 Monate injizieren muss und was aus der Klasse der RNA-Medikamente stammt, in Inclisiran heißt das. Und was daran eine Faszination hervorruft, ist, dass es der erste Vertreter einer ganz neuartigen Klasse von Medikamenten jetzt im Herz-Kreislauf-Bereich und für eine Volkskrankheit darstellt, die das Potenzial hat, die Art, wie wir Medizin machen und wie wir Pharmakologie betreiben, zu revolutionieren.
Können Sie vielleicht dieses Wirkprinzip nochmal ganz genau erklären? Wo setzt das genau an?
Es handelt sich hier um einen sogenannten RNA-Wirkstoff, der den Botenstoff zwischen unserer Erbinformation, das ist ja die DNA, die nicht durch diesen Wirkstoff in irgendeiner Weise tangiert wird, und den Eiweißen, die ja letztlich für die Zellfunktion und Botenstoffe verantwortlich sind, direkt und hochspezifisch angreift. Und ich sage auch mal jetzt hier so ein bisschen provokant, ich glaube, es könnte sich hier um eine sogenannte disruptive Technologie handeln. Also so etwas, was wirklich eine Veränderung bringt. Also wie die Erfindung vom Internet oder Sie erinnern sich vielleicht noch an Dinge, die es früher gab, wie Lexika oder Stadtpläne, die alle keine Rolle mehr spielen, weil es technische Weiterentwicklungen gegeben hat, die das komplett obsolet gemacht haben. Der Vorteil im Vergleich zu den klassischen Proteinen, also Eiweiß angreifenden Medikamenten, die wir durch die klassischen Tabletten kennen, ist, dass wir nicht das Thema haben, wie kommt es überhaupt richtig in die Blutbahn, also Resorption spielt keine Rolle. Wie wird es abgebaut? Also solche Themen wie Abbau über die Leber, Abbau über die Niere spielen keine Rolle. Interaktionen spielen keine Rolle, weil diese Wirkstoffe hochspezifisch nur eine ganz, ganz spezifische RNA angreifen. Wir kennen das von anderen Medikamenten, dass zum Beispiel die Bindung an einem Rezeptor selektiv ist, aber eben nicht zu 100% nur an einem Rezeptor zum Beispiel stattfindet. Auch die Interaktion mit anderen Medikamenten auf den Abbauwegen, all diese Themen entfallen, weil nur eine RNA angegriffen wird. Und der zweite Punkt ist, dass wir mit diesem Wirkprinzip ganz prinzipiell Dinge erreichen können, die der klassischen Pharmakologie nicht zugänglich waren. Das ist als ein Beispiel jetzt im Lipidstoffwechsel zum Beispiel das Lipoprotein klein a, für das wir bisher keine Tabletten finden konnten, aber was auch mit prinzipiell diesem Wirkprinzip der RNA-Impfstoffe adressierbar ist. So, hier gilt aber jetzt natürlich, wie für jedes andere Medikament auch, dass bei aller Euphorie über den Wirkmechanismus sich natürlich jetzt so ein Medikament in einer klinischen Prüfung beweisen muss, also in einer randomisierten prospektiven Studie, wo nach dem Zufallsprinzip die eine Hälfte der Teilnehmer das Medikament bekommt, die andere nicht. Und man dann sieht nicht nur, ob das Cholesterin runtergeht, das wissen wir schon, sondern ob das tatsächlich dann auch erstens sicher ist und zweitens, das ist das Entscheidende, Herzinfarkte, Schlaganfälle und Todesfälle verhindert. Und für dieses neue Medikament, Inclisiran heißt der Wirkstoff, gibt es eine solche Studie, die heißt Orion 4 Studie, die läuft schon länger, die ist auch voll rekrutiert, also alle Studienteilnehmer sind schon in der Studie und da läuft jetzt die Nachbeobachtungsphase, aber diese Studie ist noch nicht abgeschlossen und da werden wir dann diese entscheidenden Informationen über Sicherheit und Wirksamkeit auf klinische Endpunkte dann bekommen, wenn die Studie publiziert wird.
Also bislang weiß man ziemlich sicher, die Studiendaten gehen davon aus, so im Mittel etwa 50% soll eben dieser enthaltene Wirkstoff, das Inclisiran, das LDL-Cholesterin senken. Aber dann bleibt ja noch auch die andere Hälfte LDL-Cholesterin, oder?
Ja, das ist richtig. Wobei natürlich, das Glas ist immer halb voll oder halb leer. Mhm. Wir haben ausgerechnet auf dem Boden von genetischen Daten, wenn wir bei einem jungen Menschen das LDL-Cholesterin um 50% senken, und das ist ja mit einer Spritze zweimal im Jahr, wäre das ja wirklich gut vorstellbar, dann könnte man von der Modellierung her Arteriosklerose, je nachdem wie hoch das Ausgangscholesterin ist, also wie wichtig das Cholesterin für den individuellen Patienten ist, aber wir könnten Arteriosklerose zwischen 60% und 90% mit so einer 50% Senkung, wenn man es rechtzeitig, also in jungen Lebensjahren, beginnt und wenn es keine Nebenwirkungen hat und man es dauerhaft durchführt, verhindern. Damit könnte man tatsächlich einen Großteil von Arteriosklerose ausrotten. Zumindest ist das die Perspektive.
Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Sie haben es erwähnt, Inclisiran zählt zu einer neuen Wirkstoffgruppe, den sogenannten Small Interfering RNA. Im Zusammenhang mit RNA und Impfen, das haben wir jetzt in der Covid-Pandemie gelernt, da ranken sich ja auch viele Befürchtungen eben um diese RNA-Technologie. Können Sie das denn vielleicht auch mal entkräften?
Es gibt immer eine gewisse, das ist ja vielleicht auch nicht unberechtigt, die Sorge, wenn neue Technologien kommen. Und neue Technologien müssen natürlich immer sehr, sehr sorgfältig geprüft werden. Das möchte ich auch das dritte Mal hier betonen. Nun sind aus meiner Sicht die RNA-Impfstoffe ja unglaublich erfolgreich gewesen. Man muss jetzt hier aber natürlich auch verstehen, dass diese RNA-Medikamente komplett das Gegenteil machen. Es geht zwar auch um RNA, aber die Impfstoffe setzen RNA ein, um hochspezifisch ein bestimmtes Eiweiß den Immunzellen anzubieten, damit sich körpereigene Abwehrstoffe, Antikörper gegen ein spezifisches, bösartiges Eiweiß bilden, um so dann zum Beispiel Coronaviren abzuwehren. Genau das Gegenteil erreicht man ja mit den RNA-Wirkstoffen, die einen bestimmten Stoffwechselweg hochspezifisch modulieren und hemmen. Also wo nichts überexprimiert wird, sondern wo ein bestimmter Weg gehemmt wird. Es geht also beide Mal um RNA, aber es ist tatsächlich was wirklich komplett anderes, genau, was eingesetzt wird bei der Impfung im Vergleich zu dem Prinzip jetzt dieser Medikamente.
Ein kleiner Wermutstropfen, der so klein ja gar nicht ist, das sind die sehr hohen Kosten im Augenblick für diese Spritzen mit einem PCSK9-Hemmer. Man hört zwar auf der einen Seite die Euphorie für diese Substanzen, vor allem für Inclisiran, aber auf der anderen Seite sei die Frage gestellt, sind denn die Kosten mit Blick auf den Nutzen gerechtfertigt? Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir ja so viele andere Substanzen haben in dem Therapieportfolio.
Ja, Kosten für Medikamente, das wissen unsere Zuhörer, sind ja ein ganz schwieriges Thema und müssen natürlich die Entwicklung eines Medikamentes mit abdecken. Auch die Entwicklung von, für ein Medikament, was tatsächlich in die Apotheke kommt, gibt es ja eine große Zahl von Wirkstoffen, die aufwendig geprüft werden, die letztlich dann nicht in die Apotheke kommen, weil sie Nachteile haben oder nicht wirksam genug sind. Und diese Kosten muss ja ein Gesundheitssystem weltweit auch gesehen ja irgendwie abbilden. Die Kosten für diese PCSK9-Antikörper, die initial sehr teuer waren, die sind schon ein Drittel gesunken. Ein ganz wichtiger Punkt zu diesen RNA-Medikamenten ist, dass prinzipiell, da steckt viel intellektuelle Entwicklung dahinter, die sind sehr clever konstruiert, aber die Herstellung, es handelt sich da um 20 Basenpaar lange Oligonukleotide, prinzipiell ist die Herstellung sehr, sehr preiswert. Das heißt, auch wenn man das über die Jahre betrachtet, ist das eine hochspezifische Therapie, die eigentlich dann von den Herstellungskosten, wenn mal die Patentrechte und so weiter abgelaufen sind, tatsächlich sogar das Potenzial haben, für erhebliche Entlastungen zu sorgen.
Mhm. Jetzt ist auch vielleicht.
Das ist aber Zukunftsmusik natürlich. Ne? Im Moment sind die hochpreisig, keine Frage.
Nee, das muss man natürlich aktuell auch so sehen. Auf der anderen Seite, klar, nicht jeder mag Spritzen, aber wenn man zum Beispiel die Statine, die am häufigsten verordnet werden zur Senkung des LDL-Cholesterins, sieht und die befürchteten Nebenwirkungen und eben dann auch damit die entsprechenden Compliance-Probleme, wäre das vielleicht sogar ein Argument für diese Spritze, weil das ja nur zweimal im Jahr gegeben werden muss, dann hätte man ja auch wiederum einen gesellschaftlichen Gewinn, wenn damit eine Therapie dann auch wirklich angewendet würde.
Ja, absolut, das sind die Chancen. Also die Chancen würden darin liegen, dass man tatsächlich in dem Moment, wo das Medikament appliziert ist, ja dann eine gesicherte Wirksamkeit hat, nach Aufsättigung dann für 6 Monate, ohne dass man an irgendwas denken kann. Und Sie sprechen das an, die größte Chance jetzt in Bezug auf unsere chronischen Therapien, wenn es also um Bluthochdruck geht, Diabetes, aber insbesondere auch das Cholesterin, sind ja die vergessenen Tabletten. Und in dem Moment, wo die Tablette vergessen ist, kann natürlich die Wirksamkeit nicht da sein. Und das bietet das Potenzial, natürlich an der Stelle rauszukommen aus dieser Situation. Man muss natürlich dann sicherstellen, und da gibt es auch verschiedene Ideen dazu, dass zum Beispiel jetzt im Fall einer halbjährlichen Injektion, dass diese halbjährliche Injektion dann auch stattfindet.
Mhm. Wahrscheinlich muss dann auch die Kommunikation zum Patienten nochmal ein bisschen anders werden, weil diese Phase dazwischen, die Betreuung durch den Arzt, ja dann nicht mehr so engmaschig unter Umständen ist. Und im Englischen gibt es also einen Begriff Fire and Forget. Das heißt, vielleicht der Patient würde denken, gut, ich habe ja jetzt meine Spritze bekommen, bin geschützt. Also brauche ich ja jetzt gar nicht mehr, mich so um andere Sachen zu kümmern. Eben zum Beispiel Maßnahmen wie Bewegung oder Ernährung. Was denken Sie dazu?
Ja, das wird sich letztlich zeigen, ob solche Effekte dann kommen. Ich bin immer ein Verfechter davon, dass Prävention eingebunden ist, ein Gesamtkonzept, was Ärztinnen und Patientinnen miteinander besprechen. Es gab ja zum Beispiel auch mal diese Diskussion, ob man Statine nicht frei verkauft, also dieses Over-the-Counter-Begriff, zum Beispiel sowas wie Statine mittlerer Dosierung, Atorvastatin, 10 oder 20 Milligramm zum Beispiel, könnte man ja auch frei verkaufen. Das ist ja nicht gefährlich, damit kann man sich nicht umbringen. Das ist sozusagen wesentlich unkomplizierter in der Anwendung als Aspirin zum Beispiel, was ja auch frei verkäuflich zur Verfügung steht. Ich bin kein Freund davon, aus dem Grund, dass ich immer glaube, und das ist das, was Sie eben ansprechen, dass eine ganzheitliche Betreuung erforderlich ist. Und die umfasst immer den Lebensstil als Basis und erste Stelle und dann verschiedene medikamentöse Maßnahmen, aber auch dann gezielte, gegebenenfalls diagnostische Strategien. Und das gehört in eine Gesamtstrategie. Und man, insofern ist dieses Fire and Forget wirklich das Gegenteil von dem Prinzip, was ich für richtig halte.
Vielleicht nochmal, um auf die aktuelle Situation zurückzukommen. Sie sagten, aktuell sind diese Spritzen noch super teuer. Das heißt, es bekommt sie nur ein kleiner Teil der Patienten auch überhaupt verordnet. Bei wem wäre das? Ist das denn aktuell der Fall? Und wo würden Sie selbst den nächsten Schritt hin begrüßen?
Ja, wir haben ja viele Zuhörerinnen, die schon gut Bescheid wissen, die sich diesen Podcast anhören. Das ist so ein bisschen historisch bedingt. Das betrifft die Klasse der PCSK9-Inhibitoren. Also auch das Evolocumab oder Alirocumab und jetzt das Inclisiran, die einem bestimmten Regelwerk des gemeinsamen Bundesausschusses unterworfen sind und wo derzeit es so ist, dass die Erstverschreibung nur durch einen speziellen Facharzt, also zum Beispiel einen Kardiologen oder Lipidologen, vorgenommen werden kann. Die Weiterverschreibung kann aber tatsächlich durch jeden Arzt dann erfolgen und die Medikamente kommen zusammengefasst dann in Frage, wenn man mit den zur Verfügung stehenden Tabletten keine ausreichende LDL-Senkung erreichen kann. Und da gibt es bestimmte Dinge, die zu dokumentieren sind. Das ist dadurch begründet, dass damals die Hersteller der beiden PCSK9-Antikörper sich um eine Zulassung in Deutschland bemüht haben, bevor die Ergebnisse ihrer großen klinischen Studien vorlagen. Und man deshalb, um das zu ermöglichen, so eine Ausnahmesituation geschaffen hat, die jetzt aber natürlich in der Zeit, wo wir sehr, sehr umfangreiche Studiendaten zu den Antikörpern haben, im Prinzip für diese Medikamentenklasse ein Nachteil sind. Durch diese Einschränkung werden die in Deutschland sehr viel seltener verordnet, als das eigentlich der Häufigkeit der betroffenen Patienten entspricht. Insofern wäre es wünschenswert, in einer Anstrengung im Prinzip dieses Regelwerk nochmal neu zu überdenken.
Mhm. In England ist man da vielleicht ja auch schon einen kleinen Schritt weiter. Da gibt es eine Studie des nationalen Gesundheitssystems, des NHS. Da sollen 150.000 kardiovaskulär bedingte Todesfälle in den nächsten 10 Jahren vermieden werden, indem 300.000 Patienten mit eben erhöhten LDL-Werten und bei denen bereits ein kardiovaskuläres Ereignis, wie zum Beispiel ein Herzinfarkt, aufgetreten ist, eben mit Inclisiran behandelt werden. Wie bewerten Sie denn diese Studie?
Ja, das ist eine wirklich innovative Idee. Und von dieser innovativen Idee, auch wenn das leider nicht 1:1 auf Deutschland übertragbar ist, sollten wir uns eine Scheibe abschneiden. Die Frage ist ja, warum schaffen wir es nicht, das Cholesterin, obwohl wir so wirksame Medikamente doch zur Verfügung haben, die zum großen Teil auch nicht viel Geld kosten, warum schaffen wir es nicht, Cholesterinwerte vernünftig zu senken? Und was hier die Kollegen vorschlagen und was mir daran gefällt, ist, dass man sich mal was Neues überlegt und nicht sozusagen nach 15 Jahren immer noch dasselbe, was vielleicht nicht optimal klappt, immer weiter wiederholt. Ein Punkt ist, dass man die Patienten über elektronische Datenbanken raussuchen will. Das ist etwas, was bei uns aus Datenschutzgründen nicht geht. Das ist ja vielleicht auch begründet, aber dass man guckt in den elektronischen Datenbanken, wer hatte ein erhöhtes Risiko, also hatte zum Beispiel mal einen Herzinfarkt oder einen koronaren Stent, erstens. Und zweitens, und das ist eben die Verknüpfung der Datenbanken, die in Großbritannien möglich ist, wer hat ein hohes Cholesterin? Und dann kommen eben ein paar hunderttausend Personen, die diese Eigenschaften erfüllen. Und denen bietet man dann diese Therapie an und die würde dann auch appliziert werden, nicht über Ärzte, sondern über Pflegende. An der Stelle wären also auch die Ärzte raus aus der Prävention. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum dieses Projekt, was man so hört, das sind jetzt Gerüchte, gar nicht so richtig gut funktioniert in England. Aber vom Ansatz her ist das natürlich bemerkenswert, dass die öffentliche Krankenkasse in England, National Health Service, sich damit zum Ziel gesetzt hat, mit so einer Strategie tatsächlich substanziell Todesfälle zu reduzieren. Und das wären, wenn wir vergleichen mit Anstrengungen, die wir zum Beispiel machen, um einzelne Verkehrsunfälle zu vermeiden, die ja alle wichtig sind, solche Anstrengungen, aber die natürlich Lockstufen weniger wirksam sind für die Gesundheit als jetzt solche Maßnahmen. Und zweitens natürlich dann auch so ein Gesundheitssystem die Option bieten, mit einem Hersteller natürlich auch einen ganz anderen Preis zu verhandeln, sodass das auch für ein Gesundheitssystem mal ein Beispiel für eine wirklich wirksame Maßnahme wäre. Aber auch in Großbritannien, was man so hört, liegt die Herausforderung dann auch in der Umsetzung. Aber die Grundidee, die halte ich für ganz exzellent.
Ja, vielen Dank für diese umfassenden Informationen, Professor Laufs. Es ist wirklich ein spannendes Projekt, würde ich sagen, was da vielleicht in Zukunft tatsächlich als Spritze gegen den Herzinfarkt Wahrheit werden könnte, oder?
Also ich halte das für sehr, sehr vielversprechend, aber gleichzeitig, und so ist das eben mit neuen Entwicklungen, brauchen wir jetzt natürlich auch bei allem Optimismus die Geduld, sorgfältige klinische Prüfungen durchzuführen für dieses spezielle Medikament, was wir jetzt heute diskutiert haben, diese PCSK9, es liegen Studien vor und die große entscheidende Studie ist schon voll rekrutiert und wird dann noch definitive Antworten bringen. Da gibt es schon einzelne Schritte, die nicht abzukürzen sind. Und die Jahre, die diese Studien dauern, das gilt auch für das Lipoprotein klein a, was wir diskutiert hatten, die müssen natürlich so stringent und gut organisiert werden wie möglich, aber die müssen wir abwarten.
Also ein bisschen Geduld gefragt. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Tja, schöne Aussichten, auch wenn es noch ein bisschen Geduld erfordert. Ein bisschen ein Blick in die Zukunft ist diese Spritze gegen den Herzinfarkt. Allerdings, zu einem nicht unerheblichen Teil haben wir nach wie vor sehr viel selbst in der Hand, was wir für unsere Herzgesundheit tun können und womit wir dafür sorgen können, dass sich in unseren Gefäßen möglichst wenig Ablagerungen bilden. Und falls Sie es noch nicht auf der Liste der guten Vorsätze für das nächste Jahr haben, wie wäre es mit Rauchverzicht und etwas mehr regelmäßiger Bewegung? Gute Tipps zur Unterstützung finden Sie wie immer auf der Website der Deutschen Herzstiftung und in unseren Broschüren. Und ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören bei Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit.